Dann darf ich das letzte Thema noch anreißen. Kontinent im Alter, ist das ein Luxus? Ich habe 2003, glaube ich, das erste Buch, das international veröffentlicht wurde, zum Thema der alternden Blase rausgegeben, weil das für uns schon ein Kernthema ist. Wir wissen, dass der Urogenitaltrakt im Alterungsprozess Veränderungen macht. Mehr das Risiko bei der jungen Frau gegenüber der alternden Frau ist etwas erhöht, aber gegenüber dem jungen Mann hat der Mann eine 25-prozentige höhere Wahrscheinlichkeit, eine Uropathologie im Alter zu erlangen. Und das ist ein zentrales Problem. Prävalenz der Inkontinenz, wie häufig ist das, egal bei Mann oder Frau? 50% sind mit 60 Jahren in einer gewissen Form inkontinent und je mehr Komorbiditäten sie haben, sprich Demenz, sonstige Erkrankungen, haben sie bei 5 chronischen Erkrankungen eine 100%ige Wahrscheinlichkeit, inkontinent zu sein. Beim Kind finden wir das süß, wenn Kinder inkontinent sind, die sind lieb, die sind nass, das ist lustig. Ein alter Mensch, der inkontinent ist, das ist nicht gesellschaftsfähig, weil das unsere Gesellschaft nicht will. Ich habe einen Pfarrer gehabt, der gesagt, ich bin bei der Predigt, Osterpredigt, wahre Worte, Osterpredigt gestanden, halte die Predigt und es rinnt und ich kann nichts machen. Mehr brauchen Sie nicht als Pfarrer. Das ist extrem unangenehm, weil es nicht gesellschaftlich akzeptiert wird. Und darunter leiden Menschen, also Männer oder Frauen, gleich massiv. Dass der Urogenitaltrakt Altersveränderungen macht, hat mit zentralen Veränderungen zu tun, hat mit dem Blasenmuskel zu tun, der sich verändert. Also Sie sehen, es ist eine ganze Latte an Parametern, die hier eine wesentliche Rolle spielen, Durchblutungsveränderungen der Blase, Atrophie, hormonelle Veränderungen der Blase. Also das können wir bis ins Extenso ausführen und alle diese Einzelmechanismen spielen in Gesamtheit der Komplexität das Problem der Blasenveränderung. Es ist nicht so sehr die Problematik der Stressinkontinenz, also das Husten, Lachen und Harnverlieren, das ist das Problem der eher jüngeren Frau, postpartal häufig ein Problem. Im Alterungsprozess trifft es Mann wie Frau gleich, dass die Dranginkontinenz das Problem wird, also nicht die Stressinkontinenz. Was sich im Alterungsprozess auch ändert, sind die Blasenkapazitäten. Ja, Sie sehen, dass das mit zunehmendem Alter weniger wird, die Kapazität abnimmt, aber gleichzeitig auch das Signal des ersten Harndrangs später kommt. Das ist, ich sage immer, die Blase ist ein Topferl. Wenn Sie einen Topf nehmen, der groß ist, kriegen Sie viel hinein. Wenn Sie den Topf nur halb entleeren, dann kriegen Sie immer nur die Hälfte drauf. Und das sind Dinge, die wir einfach berücksichtigen müssen. Sprich, bekomme ich spät mein Signal, bis die Blase voll ist, habe ich nicht mehr viel Zeit, um die Toilette entsprechend aufsuchen zu können. Dass Medikamente eine wesentliche Rolle sind, die Blasenfunktion beeinträchtigen können, sollte dieses Bild darstellen. Mehr oder weniger kein Medikament hat nicht auch Einfluss auf die Blasenfunktion und es sind natürlich wesentliche Veränderungen, die wiederum das Problem darstellen. Wenn wir von diesen Lower Urinary Tracts, also diesem sogenannten LUTS sprechen, dann sind es Lower Urinary Tract Symptoms, dann sehen Sie eine Vielzahl, die von der Nykturie der einen über die Tetrusa Überaktivität und Unteraktivität, neurogene Blasenleerung, Störung, Fremdkörper, also eine Vielzahl Veränderungen, die auf diese Gesamtfunktion der LUTS einen wesentlichen Einfluss haben und abgeklärt gehören. Das möchte ich also überspringen. Die einfachste Untersuchung, und das ist wirklich das, was ich Ihnen auch ans Herz lege, also so wie immer für unsere jungen Kollegen, anschauen, angreifen, einen Harnbefund machen, Zettel in die Hand drücken und sagen, bitte führen Sie ein Miktionsprotokoll. Das kann das Kind machen mit den Eltern, das kann der 80-Jährige machen. Was heißt das? Ich habe Ihnen hier nur eines, das ist meines exemplarisch aufgeführt. Es wird aufgeführt, wann getrunken wird, was und welche Menge in etwa, nicht genau. Ja, halber Liter Tee, 3 Liter Kaffee oder ich weiß nicht was, über den Tag verteilt, auch in der Nacht und dann angegeben, wann auf die Toilette gegangen wird, wie viel ungefähr da herauskommt, braucht man nichts Spezielles. Ein Joghurtbecher, fast 250 Milliliter, relativ simpel, den kann man wegschmeißen und dann anzugeben, zum Beispiel Harnverlust, ja oder nein, Harndrang, ja oder nein, sprich um 7 Uhr gehe ich auf die Toilette, da kommt ein halber Liter raus, um 7.10 Uhr hätte ich schon wieder gehen können, um 7.20 Uhr hätte ich schon wieder gehen können oder bin auch wieder gegangen. Das ist ein Zettel, der Ihnen eine Blickdiagnostik in vielen Fällen liefert. Ganz banale Untersuchung. Kein hochmoderner Ultraschall, kostet genau gar nichts, aber Sie haben extrem viel Information. Also jede Abklärung sollte ein Miktionstagebuch beinhalten. Die Medikamente der medikamentösen Therapie, das kennen Sie, den Alpha-Blocker. Sie wissen aber auch, dass die Alpha-Blocker als Nebenwirkung dieses sogenannte Floppy-Iris-Syndrom haben. Also Sie können auf die Iris, den Irismuskel negativ beeinflussen und die Augenärzte haben zum Teil größte Schwierigkeiten wie die Kataraktoperationen, die Linsen zu positionieren, weil die Iris einfach keinen Tonus mehr hat. Und die Alpha-Blocker sind wirksam, aber haben auch ganz gute Interaktionen. Die 5-Alpha-Reduktase-Inhibitoren bei der vergrößerten Prostata, bei der überaktiven Blase die Antimuscarinika, eventueller Einsatz von Diuretikern oder Antidiuretikern beim nächtlichen Polyrie-Syndrom. Ein bisschen ein Trend gibt derzeit zum Einsatz von PDE5-Hämmern, auch bei der BPH, das bin ich nicht so ganz überzeugt. Der Einsatz der Phytopharmaka ist subjektiv für die Patienten sehr gut, objektiv nicht indiziert. Operative Therapieformen, da hat sich nicht wirklich was geändert, ob Sie jetzt die Prostata verkochen, vereisen, verheizen, vor Mikrowellen, vor was auch immer Sie machen können. Wir haben viele Möglichkeiten, alles kann man machen. Ziel ist Deobstruktion, sprich der Blase, das Organ, das vorobstruiert, wegnehmen. Das ist das Ziel davon, mit welcher Form auch immer. Wenn Sie einen Patienten haben, der obstruktive Miktionsbeschwerden hat, schwacher Harnstrahl, deutliche Verzögerung, bis es einsetzt, Nachträufeln, aber keine Drangsymptomatik, erreichen Sie eine 90-prozentige Verbesserung. Hat er mehr eine irritative Symptomatik und Sie operieren ihn, dann können Sie mehr oder weniger sagen, es ist ein Glücksspiel, das Sie betreiben, ob es sicher besser wird oder nicht. Was Sie aber machen können ist, Sie können ihn deobstruieren und dann mit Anticholinergikern seine irritative Symptomatik behandeln. Das ist wiederum der andere Weg. Also das funktioniert an sich gut. Das nur zur Epidemie, wie häufig das ist. Und Sie sehen, dass die überaktive Blase initial bei Frauen häufig ist, aber im Alterungsprozess beide Geschlechter gleich häufig betroffen sind. Und das ist eine wesentliche Einschränkung der Lebensqualität. Sie gehen auf keine Busreise mehr. Sie gehen ins Theater, aber nur am Rand, nicht in der Mitte. Und Sie schauen, Sie wissen genau, das ist auch das, was die Patientinnen sagen, ich weiß genau, wenn ich in die Stadt gehe, wo meine ganzen Toiletten sind, wo ich hingehen kann. Sonst gehe ich nicht in die Stadt. Und das sind Dinge, wo die Patienten wesentlich davon profitieren würden, wenn wir sie effizient behandeln können. Die Formen der Harninkontinenz gibt es verschiedenste Formen, die hier in Betracht kommen können. Auch das sehen Sie, dass das einfach für beide Geschlechter gleich häufig ist, insbesondere beim Mann das Nachträufeln, die nächtliche Inkontinenz und diese gemischte Dranginkontinenz, die bei den Männern ein Thema darstellen. Anticholinergiker kennen Sie aus Ihren Ordinationen zur Genüge, werden zigfach verschrieben, haben natürlich auch ganz ordentliche Nebenwirkungen. Insbesondere wenn Sie die Blut-Hirn-Schranke passieren, können Sie zu neurologischen Nebenwirkungen und zu Gedächtnisstörungen führen. Nebenwirkungen der Anticholinergiker sind eben das Sicker-Syndrom, die Akkumulationsstörungen, Glaukom kann sich entwickeln oder schlechter werden, Obstipation, die Tachykardie und die ZNS-Nebenwirkungen. Das sind schon nicht unbedenkliche Nebenwirkungen bei der Vielzahl der Anticholinergiker, die gegeben werden. Die neueren Präparate haben in der Regel deutlich weniger zentrale Nebenwirkungen, weil sie die Blut-Hirn-Schranke nicht passieren, im Gegensatz zu den alten wie das Oxybutynin. Also auf dieses sollte man eigentlich heutzutage nicht mehr zurückgreifen. Was zunehmend ein Thema ist, etwas ist die Therapie mit Botox. Also Botox ist ein Nervengift, das Sie in der Blase applizieren können. Es wirkt 6 bis 9 Monate circa, so wie überall auch. Und kann aber die Blasenkapazität und damit die Drangsymptomatik deutlich für diese Männer verbessern oder für Männer oder Frauen, das ist im Prinzip gleich, verbessern. Darum, das ist eine sehr effiziente Therapie, die gut eingesetzt werden kann. Aber wenn Sie Botox erfolgreich einsetzen, kann es sein, dass er die Blase nicht entleeren kann, sondern der Patient muss rein theoretisch sich selbst katheterisieren können. Wenn Sie einen Parkinson-Patienten sagen, er muss sich selbst katheterisieren, das wird er nicht können. Einen MS-Patienten, der keinen Stift mehr halten kann, kein Blatt Papier mehr umwechseln kann, dann ist die Frage, ob Botox sinnvoll ist oder nicht. Das wiederum gilt es mit dem Patienten auszudiskutieren, ob das was bringt oder nicht. Etwas, was häufig ein Thema ist, ist die nächtliche Polyurie. Das sind die Männer oder Frauen, die in der Nacht halt da immer auf die Toilette laufen müssen, häufigen Harndrang haben. Wir haben uns da ein bisschen begonnen, damit zu beschäftigen. Ich glaube, das ist ein großer Bereich und das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Die Urologie ist nicht Prostatakarzinom alleine. Das ist wichtig, das ist ein Vielfalt unseres Geschäftes, ja. Aber Sie sehen, wie viele Randbereiche es gibt, wo ich mir denke, man könnte sich über wirklich viele, viele Dinge ausreichend beschäftigen. Das möchte ich überspringen aus Zeitgründen. Was sich hier zeigt, ist, wie häufig sind die Miktionsepisoden abhängig des Alters und des Geschlechtes. Und Sie sehen, dass bis zu 80% der 80- bis 90-Jährigen gehen dreimal im Schnitt in der Nacht auf die Toilette. Aber insgesamt, also ein großer Anteil geht im Alterungsprozess immer häufiger, Männer gleich wie Frauen. Na, das kann man sagen, auf die Toilette gehen ist ja kein Problem. Naja, ist schon ein Problem, weil wenn man nachher nicht mehr einschlafen kann, ist man am nächsten Tag nicht ausgeschlafen. Bin ich am nächsten Tag nicht ausgeschlafen, habe ich ja höchste Sturzneigung und dann kriegen wir wirklich Probleme. Wie ist das definiert? Die nächtliche Polyurie heißt eine Nachthahnmenge über 33% der gesamten 24-Stunden-Harnmenge und dazu brauchen Sie ein Miktionsprotokoll. Und dann können Sie das ganz leicht erkennen und ersehen. Und man sieht auch, dass das im Vergleich der jüngeren Jahren gegenüber den älteren Jahren es zu deutlichen Veränderungen kommt. Auch die Niere, die renale Funktion ändert sich im Alterungsprozess. Auch das ist etwas, wo wir uns einfach darum kümmern müssen und wo wir Kollegen haben, die sich mit dem Thema beschäftigen. Die Mortalität steigt auch, wenn Sie je häufiger Männer und Frauen im Alterungsprozess auf die Toilette gehen. Ja, sehen Sie, wenn Männer oder Frauen über zweimal in der Nacht auf Toilette gehen, über 70 Jahre, eine kardiovaskuläre Mortalität von 40%. Das ist nicht wenig. Darum, der Schlaf ist was ganz was Wichtiges. Wir müssen schauen, dass wir den Schlaf entsprechend ersetzen können. Das sind Veränderungen der renalen Funktion im Alterungsprozess, der Körperzusammensetzung. Es ändert sich vieles im Alterungsprozess. Wir müssen nur darauf ein bisschen reagieren und können es, glaube ich, auch besser bearbeiten. Es gibt die Möglichkeit der Desmopressin-Therapie. Sie wissen es vielleicht nicht, aber wie ist das beim Kind? Wenn das Kind auf die Welt kommt, dann miktioniert es als Reflexblase und miktioniert, wann es halt miktionieren will. Das finden wir alles sehr lustig. Dann setzt die kognitive Funktion ein, die Kinder werden trocken und wir steuern die Blase. Weil wenn sie jetzt, also ich bin jetzt 3 Stunden herumgestanden, also hat mein Kopf keine Zeit und der Kortex sagt der Blase, Friede, jetzt geht's nicht, wird nicht gemacht. Wenn wir bei Operationen stehen, die lang dauern, wird viel Adrenalin ausgeschüttet, folglich die Harnproduktion geht runter und wir haben nichts zu tun. Wenn Sie in einer Sitzung sitzen, die ganz wichtig ist, dann sind Sie so konzentriert, dass Sie in der Regel nicht auf die Toilette gehen müssen. Somit sind diese Dinge erklärbar. Diese Oxytocin-Sekretion kann sich im Alterungsprozess ändern und durch die Abnahme kann es wiederum zur Steigerung der Flüssigkeit und Nachthandmenge kommen. Und das können wir mit dem Desmopressin, dazu gibt es ein Medikament, das zugelassen ist, behandeln. Achtung, es kann zur Hyponatremie führen, insbesondere bei Älteren über 65, insbesondere bei Frauen und bei niedriger Salzzufuhr und reichlich Tee. Das sind Sachen, die man missen muss, kann man aber effizient einsetzen, um das zu vermeiden. Das heißt, man sollte vor einer Therapie mit einem Desmopressin den Serum-Natrium-Spiegel bestimmen und auch nach 4 Tagen und dann 28 Tagen sowie täglich eine Gewichtskontrolle. Dann ist das Risiko einer Hyponatriämie, die letztendlich bis zum Hirnödem gehen könnte, deutlich geringer. Und Berücksichtigung des Genders, also des Geschlechtes bei Therapie, Frauen brauchen deutlich geringere Dosen als Männer. Warum, kann ich Ihnen nicht erklären, es ist tatsächlich in allen klinischen Studien so gezeigt. Drum, es gibt eben bei der Nykturie nicht nur die Tatsache, aha, es ist eine Nykturie, da braucht man eine Anticholinergikum, nein, sondern es kann eine zentrale bedingte Funktion sein, es kann ein Diabetes dahinter stecken, es kann eine Blasenfunktionsstörung dahinter stecken, es kann auch allein eine Schlafstörung, sprich, ich wache auf, na, wann ich schon wach bin, gehe ich auf die Toilette, weil eigentlich wäre ich sonst eh nicht aufgewacht. Auch das kann eine Rolle sein und auch das gilt es, zu sich zu überlegen und zu bearbeiten. Wir suchen derzeit nach potenziellen Markern für die Nykturie. Für mich ist ein Marker das BNP bei der Herzinsuffizienz, weil auch die Herzinsuffizienz mit einer erhöhten Nykturie verbunden ist. Und die Sorge ist, wenn wir Patienten mit zum Beispiel einem Desmopressin behandeln und der Patient ist herzinsuffizient, dann mache ich als Urologe noch mehr Probleme, will aber auch nicht immer gleich einen Kardiologen kontaktieren. Und es gibt sehr schöne Untersuchungen, die zeigen, wenn das BNP normal ist, dann brauchen Sie im Prinzip kardiologische Kontrolle, dann können Sie das machen. Wenn das BNP nicht normal ist oder etwas erhöht ist, dann gehört eine kardiologische Kontrolle gemacht, um eine Herzinsuffizienz auszuschließen. Woran wir derzeit am Arbeiten sind und beginnen zu arbeiten, ist das Copectin. Das ist ein neuer Parameter, wo ich Ihnen derzeit klinisch noch keine Daten präsentieren kann, aber auch so etwas ganz Banales wie ein Wasserstoffwechsel. Das ist, sage ich mal, die Patienten kommen immer zu mir und sagen, ja, ich weiß nicht, beim Urologen, der sagt immer, ich muss viel trinken. Ja. Da kommt der 75-, 80-Jährige, solche Beine, und dann der Arzt hat mir gesagt, ich soll 2 bis 2,5 Liter am Tag trinken. Das kann ja funktionieren. Wir müssen ja da auf Toiletten laufen, sonst Herzinsuffizienz. Das geht nicht. Und wir nehmen viele der Dogmen, übernehmen wir und hinterfragen aber nicht, macht es einen Sinn oder nicht. Und dazu sind unsere jungen Kollegen aufgefordert zu sagen, macht es einen Sinn, und das schauen wir eben gerade an. Und da hoffe ich, dass wir in absehbarer Zeit ein bisschen mehr Information dazu haben. Über das BNP, wie gesagt, das messen wir oder können wir messen, und es ist ein einfacher Parameter, den jedes Labor bestimmen kann. Das kann uns zumindest zum Ausschluss einer Herzinsuffizienz bei der Nykturie eine wesentliche Information liefern. Das sind so Daten, die man dazu hat, und wenn das normal ist, dann kann man in der Regel problemlos ein Desmopressin geben, auch als Urologe. Das sind nur Guidelines, die ich da jetzt herausnehmen möchte, aus Zeitgründen, dass Sie jetzt dann wirklich irgendwann einmal nach Hause kommen können. Es ist im Alter bei beiden Geschlechten gleich häufig. Das Hauptproblem der alternden Blase ist die überaktive Blase, die wir in vielen Formen gut behandeln können. Wir müssen uns nur darum kümmern. Die nächtliche Poliurie ist sehr häufig und ich glaube, dass wir da einigen Verbesserungsbedarf haben und hoffe, dass wir da etwas bringen werden. Bitte denken Sie an eine ganz einfache Untersuchung eines Miktionsprotokolls. Wenn damit der Patient zum Urologen kommt, bringt er wahnsinnig viel Information mit und braucht nicht das noch einmal führen und noch einmal zum Urologen gehen, sondern Sie können aus dem einfachen Zettel relativ Informationen schon einmal herauslesen. Ich danke Ihnen für diese lange Aufmerksamkeit, die Sie meinem Kollegen und mir heute gegeben haben. Danke.